Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio. Guten Abend. Gestern am späten Nachmittag legte die Bundeskanzlerin neue Erkenntnisse im Fall Nawalny vor.
Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt.
Merkels Statement hob den Fall Nawalny auf eine sehr hohe politische Ebene. Über das Echo in Berlin, Brüssel und Moskau berichten wir gleich. Außerdem in der kommenden halben Stunde überraschender Freispruch im Mordfall Kuciak in der Slowakei. Vorerst keine verschärften Sicherheitsmaßnahmen für den Bundestag. Die Bertelsmann Stiftung meldet einen Rückgang populistischer Einstellungen in Deutschland. Und die Sendung Hintergrund blickt ab 18.40 Uhr voraus auf die anstehenden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Vergiftung durch einen Stoff aus der Nowitschok-Gruppe. Das gestrige Statement der Kanzlerin im Fall Nawalny haben wir gerade noch mal gehört. Damit ist ein chemischer Kampfstoff im Spiel, dessen Einsatz in früheren Fällen dem russischen Geheimdienst zugeordnet wurde, also staatlichen Stellen. Seitdem wächst der internationale Druck auf den Kreml. Die Bundesregierung positioniert sich in vorderster Reihe. Stefan Detjen aus Berlin.
Ich nehme natürlich das, was jetzt so gesagt wird, auch wahr,
sagt Angela Merkel am Tag nach ihrer Erklärung zum Giftanschlag auf Alexej Nawalny. Die Bundeskanzlerin hat damit weit über Berlin hinaus ein Beben ausgelöst. Das war offenkundig auch die Absicht.
Ich habe meinen Worten von gestern heute da nichts hinzuzufügen,
erklärt Merkel heute nach einem Gespräch mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Löfven im Kanzleramt. In Berlin halten unterdessen den ganzen Tag über die Ausdrücke des Entsetzens und Forderungen nach Aufklärung durch den Kreml nach. Offen ausgesprochen wird auch, was Merkel gestern zu sagen vermied.
Es ist offenkundig, für diesen Anschlag gibt es die Verantwortung der russischen Regierung und des russischen Präsidenten Wladimir Putin,
sagt Jürgen Trittin von den Grünen am Morgen im Deutschlandfunk. Zweifel dagegen noch bei den Linken. Der ehemalige Linken-Abgeordnete und Chemiewaffenexperte Jan van Aken fragt ebenfalls im Deutschlandfunk:
Wenn das wahr ist, dann stellt sich natürlich die Frage, warum soll eine russische Regierung erstmal zu so einem drastischen Mittel, Nowitschok, greifen? Wenn sie jemand umbringen will, geht das viel, viel einfacher.
Aus Sicht des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, dagegen hat gerade Gift als Instrument der russischen Staatsmacht Methode und ein Motiv. Jeglicher Opposition solle auf brutale Weise signalisiert werden, dass der lange Arm des Kreml sie überall erreichen und treffen könne.
Das ist eine bewusste Botschaft. Sie werden bewusst Fingerabdrücke hinterlassen, damit genau diese Botschaft ankommt.
Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Bundestages, fordert Aufklärung. Er habe sich stets für ein gutes Verhältnis zu Russland engagiert, sagt der FDP-Politiker, jetzt aber gelte:
Ich möchte mit Regierungsvertretern, die möglicherweise für ein Verbrechen verantwortlich sind, künftig keine Gespräche mehr führen.
Angela Merkel hatte gestern Konsequenzen aus ihrem Befund offen gelassen. Die Nachricht platzte am Nachmittag in eine Klausurtagung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Deren Vorsitzender Ralf Brinkhaus sagt nun ebenso wie gestern die Kanzlerin:
Dass wir jetzt nicht als Deutsche einen Alleingang machen, sondern dass wir europäisch zusammenbleiben. Und ich habe gesagt, das ist jetzt auch ein Lackmustest für die europäische Politik, ob wir in der Lage sind, auch einheitliche Positionen dann entsprechend gegenüber Ländern wie Russland aufzubauen.
Damit wird immer deutlicher, welches Thema mit der Forderung nach einer europäischen Antwort auf die Tagesordnung rückt.
Ich glaube, dass wir eine Politik der Härte betreiben müssen, dass wir in der Sprache, in der einzigen Sprache antworten müssen, die Putin versteht. Das ist Erdgas und Erdgasverkäufe,
erklärt der CDU-Außenpolitiker Röttgen. Es geht jetzt also um die Zukunft von Nord Stream, der von EU-Partnern wie den USA seit langem heftig kritisierten Gasleitung, durch die russisches Erdgas unter der Ostsee nach Deutschland gepumpt werden soll. Die Opposition macht jetzt Druck auf die Regierung, Christian Lindner von der FDP ebenso wie der Grüne Trittin.
Ein Regime, das Giftmorde organisiert, das ist nicht ein Gegenüber für große Kooperationsprojekte. Auch nicht für Pipeline-Projekte.
Diese Pipeline ist überflüssig. Sie ist eine Wette gegen die europäische Klimapolitik.
Der Fall Nawalny dürfe nicht mit der Energiepolitik vermischt werden, hält die AfD entgegen. Kein Stopp von Nord Stream 2, fordert der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Tino Chrupalla gegenüber dem Deutschlandfunk. Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, mahnt abgewogene Schritte an.
Wir dürfen auch keinen Totalboykott
Russlands fordern oder durchführen.
Aber auch Ischinger kommt an diesem Tag zum Schluss, dass es jetzt auch um Nord Stream gehen müsse.
Das muss mit auf den Prüfstand.
Stefan Detjen berichtete aus Berlin. Nicht nur die Zukunft der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 steht also nun in Rede. Auch auf EU-Ebene wird über bestehende und neue Sanktionen an die Adresse Russlands diskutiert. Beschlossen ist allerdings nichts. Bettina Klein mit dem Zwischenstand aus Brüssel.
Der Einsatz chemischer Waffen ist ein Bruch internationalen Rechts, hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bereits in seiner Erklärung gestern Abend festgestellt. Und die mörderische Attacke auf Alexei Nawalny mit einem Nervengift, ähnlich wie die Bundesregierung, auf das Schärfste verurteilt. Doch was folgt daraus? Weitere Strafmaßnahmen gegen Russland? Die EU setzt zunächst auf eine Aufklärung in Russland durch Russland selbst.
At this stage, there is no investigation to point out to who is responsible.
Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Untersuchung, die auf einen Verantwortlichen hindeuten würde, sagte Kommissionssprecher Peter Stano am Mittag. Es ist schwierig, über Bestrafung zu sprechen, wenn man noch nicht weiß, wer verantwortlich war.
It's difficult to speak about punishment if you don't have the responsible at this stage. So the investigation needs to take place and then the further steps will be decided accordingly.
Eine Untersuchung müsse stattfinden, dann werde man über weitere Schritte entscheiden. Wie viel Vertrauen er denn in eine solche Untersuchung habe, wurde der Sprecher gefragt und räumte ein, die bisherige Bilanz in ähnlichen Fällen sei nicht sehr zufriedenstellend.
I can remind only Anna Politkovskaya, Sergei Magnitsky, Boris Nemtsov. Did we have satisfactory results from the investigation of their assassinations? Well, the track record is not very satisfactory.
Dennoch wolle er einem möglichen Ergebnis nicht vorgreifen und über die Glaubwürdigkeit einer solchen Untersuchung spekulieren. Andere sind längst deutlicher. Der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler heute Mittag im Deutschlandfunk auf die Frage, ob er Zweifel an der Urheberschaft habe.
Es ist die Handschrift des Kreml. Es ist ein Stoff, der nicht in der Apotheke zu kaufen ist. Es ist ein Nervengas, ein Kampfstoff, der von Geheimdiensten genutzt wird und wir haben Präzedenzfälle, eine hohe Plausibilität.
Gahler plädiert wie andere Europaabgeordnete dafür, jetzt in der EU geschlossen zu handeln. Seit 6 Jahren sind bereits Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Krim in Kraft, die regelmäßig und immer einstimmig verlängert werden. Wenn wir außenpolitisch relevant sein und gehört werden wollen, dann müssen wir auch jetzt gemeinsam reagieren, so Gahler. Das heißt für ihn zum Beispiel, die bestehenden Gesetze zur Geldwäsche konsequent anwenden.
Alle die Gelder, die aus Russland von Oligarchen oder auch von hohen Beamten in den Westen geschafft werden, dass wir derer habhaft werden, dass wir die Leute auf Listen setzen, ihnen die Einreise verweigert und ihre Konten einfriert. Das tut richtig weh und das können wir nicht nur für 170 Leute wie im Augenblick, sondern das können wir für mehrere Tausend tun.
Solche personenbezogenen Sanktionen müssen jedoch, wie im Fall Belarus, gut begründet sein, um vor Gericht standzuhalten, was jeweils Zeit erfordert. Auch bei den Mitgliedstaaten scheint es die Position zu geben, zunächst die Reaktion aus Moskau und eine eventuelle Untersuchung dort abzuwarten. Je nachdem, ob oder wie bald diese Hoffnung trügt, könnten, abgesehen von Erklärungen, weitere Schritte folgen. Dazu muss aus Sicht von Abgeordneten wie Reinhard Bütikofer von den Grünen oder Michael Gahler aus der CDU das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 jetzt gestoppt werden.
Wir sollten jetzt in der Tat dieses Projekt zunächst mal mindestens auf Eis legen und sagen, über diese Pipeline läuft jetzt in der nächsten Zeit erstmal kein Gas.
Lange vor der Trump-Regierung hatte sich das Europäische Parlament mehrfach mehrheitlich gegen das deutsch-russische Projekt ausgesprochen. Unter anderem, weil es den europäischen Interessen, etwa bei der Energieunabhängigkeit, widerspricht. Angesichts des Anschlags gegen Alexei Nawalny scheint sich der Druck hier wieder aufzubauen.
Bettina Klein aus Brüssel. Gestern hatte der Kreml noch Kooperation mit Berlin im Fall Nawalny angeboten. Heute klingen die russischen Regierungsstimmen deutlich anders. Zweifel und Gegenvorwürfe prägen das Bild. Unser Moskau-Korrespondent Tilko Gries berichtet und analysiert.
Alexei Nawalny wird vom Kreml nun als der Berliner Patient bezeichnet. Wir sind zweifellos daran interessiert, die Gründe dafür aufzuklären, was mit dem Berliner Patienten geschehen ist, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er nennt Alexei Nawalny nicht beim Namen. Semantisch deutet der Sprecher damit an, Moskau habe mit den Gründen, weshalb Nawalny im Koma liegt, wenig oder nichts zu tun. Die deutsche Kanzlerin, sagte Peskow, verfüge ja nach eigener Aussage über Daten und eine Grundlage für ihre Aussagen, die jedoch seien in Moskau unbekannt. Da wir die Ergebnisse nicht kennen, können wir keine Bewertung abgeben. Die russische Seite bemühe sich, seitdem der Patient ins Koma gefallen sei, um Aufklärung. Peskow sagte, man muss taub sein, um das nicht zu hören. Das allerdings ist keine zutreffende Beschreibung der Realität. Der Kreml-Sprecher lässt abermals aus, wie viel Zeit verging, als Nawalny in Omsk im Krankenhaus lag, wie viele widersprüchliche Behauptungen es gab und dass die russischen Behörden bislang keinen Grund sehen, Ermittlungen zu beginnen. Ich würde mit Blick auf Vorwürfe gegen den russischen Staat vorsichtig formulieren. Es gibt keine Vorwürfe und es gibt für sie keinen Grund. Das ist das Erste. Und wir sind nicht geneigt, solche Vorwürfe anzunehmen. Das Reden über Sanktionen, die Sprache von Sanktionen ist im Ganzen nicht akzeptabel. In diesem Fall ist uns unklar, weshalb das Thema von Sanktionen diskutiert wird. Wenn der Kreml eine solche Tonlage setzt, dann stimmen Abgeordnete und Funktionsträger in der an Schattierungen armen offiziellen politischen Landschaft des Landes darin ein. Überraschend meldete sich heute in Minsk Alexander Lukaschenko, der Präsident von Belarus, im Fall Nawalny zu Wort. Wir haben ein Gespräch abgefangen, behauptete er, vor dem Auftritt Merkels, bei dem sie erklärte, dass man Nawalny zum Schweigen bringen wolle. Warschau spricht mit Berlin. Es gibt zwei Teilnehmer dieses Gesprächs. Aus dem Mitschnitt gehe hervor, dass darin gesagt worden sei, es gebe keine Vergiftung Nawalnys. Das Material werde nun dem russischen Geheimdienst übergeben, sagte Lukaschenko. Ob die Behauptung des belarussischen Präsidenten ein Wahrheitsgehalt überhaupt besitzt, ist noch nicht zu bestimmen. Interessant aber ist die Beobachtung, dass er offenkundig versucht, aus dem Fall Nawalny politisches Kapital zu schlagen, indem er Russland einen Gefallen zu tun glaubt. Belarus und Russland verhandeln in diesen Tagen über ein stärkeres Zusammengehen beider Staaten. Heute war der russische Ministerpräsident dazu in Minsk. Morgen kommen die Verteidigungsminister beider Länder in Moskau zusammen und spätestens nächste Woche treffen sich die Präsidenten beider Länder dann auch in der russischen Hauptstadt. Am Nachmittag hat das Team von Alexei Nawalny das zweite Video veröffentlicht, in dem die Recherchen des Oppositionspolitikers in Sibirien geschildert werden. Der erste Film erschien vor 3 Tagen und hat mehr als 4 Millionen Klicks erreicht. Er ist inzwischen auch mit englischen Untertiteln auf YouTube zu sehen. Nawalny schildert in den Videos, wie in den Städten Novosibirsk und Tomsk regionale Abgeordnete, die der Kreml-Partei Geeintes Russland angehören, zugleich Firmenimperien betreiben und durch Korruption sehr reich werden. Den Schaden trage die Bevölkerung davon. Nawalny wollte nach Abschluss seiner Recherchen von Tomsk nach Moskau zurückfliegen. Dort ist er nie angekommen.
Tilko Gries, soweit zum Fall Nawalny. Im Februar 2018 wurde der slowakische Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuschnirova in ihrem Haus erschossen. Da der Journalist intensiv über Korruption recherchiert hatte, kam schnell der Verdacht auf, es handle sich um einen Auftragsmord. Das führte zu Massenprotesten und dem Sturz der Regierung. Nun wurden in Bratislava Urteile gesprochen. Der geständige Schütze wurde verurteilt, der mutmaßliche Drahtzieher nicht. Peter Lange.
Susanna Čaputová, die Präsidentin der Slowakei, ging extra zum Platz des slowakischen Nationalaufstands, zu dem kleinen Gedenkort für Jan Kuciak und Martina Kuschnirova, um auszudrücken, was ihr zu dem Urteil von Pezinok in den Sinn kam. Ich muss sagen, dass das Urteil mich schockiert. Selbstverständlich interessiert mich die Begründung. Ich will aber auch sagen, dass ich diese Entscheidung voll respektiere. So wie der Präsidentin ging es heute vielen Menschen in der Slowakei, nicht nur den Angehörigen des ermordeten Paares. Schock, Enttäuschung, ungläubiges Kopfschütteln, Keine Richterschelte, aber doch die Sorge, was der Freispruch für Marian Kotschner vom Mordvorwurf wohl in der Gesellschaft anrichten mag. Ich bin erschrocken, dass Kotschner mit 5000 Euro Geldstrafe davonkommen soll, meint der Soziologe Michal Vašečka. Das ist lächerlich. Es scheint, dass in der slowakischen Justiz ganz viele versagt haben und auch jetzt versagen. Eine solche Entwicklung konnte sich niemand vorstellen. Kritik ernten vor allem die Staatsanwälte, die es nicht geschafft haben, die Verbindung zwischen den Tätern und dem Auftraggeber zwingend zu beweisen. Dass es keinen Schuldspruch gegen Kotschner geben würde, hatten die Kolleginnen und Kollegen von der Zeitung Denik N heute Morgen gleich geahnt, als die Vorsitzende Richterin Ružena Sabová erst einmal in aller Ausführlichkeit die Geldstrafe für unerlaubten Waffenbesitz begründete. Erst danach kam sie zum entscheidenden Punkt.
Marian Kotschner.
Die Angeklagten Marian Kotschner und Alena Zhuzhova werden von der Anklage freigesprochen, denn es wurde nicht bewiesen, dass der Mord von ihnen verübt wurde. Freispruch aus Mangel an Beweisen, auch für seine mitangeklagte ehemalige Mitarbeiterin. Allerdings 25 Jahre Haft für jenen ehemaligen Polizisten, der mit seinem bereits verurteilten Cousin die Tat ausgeführt hat. Die Täter sind also verurteilt, der mutmaßliche Auftraggeber bleibt erst einmal straffrei. Für Peter Bardi, den Leiter des Nachrichtenportals Aktuality.sk und ehemaligen Chef von Jan Kuciak, ist das schwer zu akzeptieren. Ich bin sehr traurig, dass das Gericht diese Leute freigesprochen hat, die ich für Verbrecher halte. Ich glaube, die Beweise reichten aus und bin überzeugt, dass Kotschner und Zhuzhova schuldig sind. Ganz in diesem Sinne äußerte sich am Nachmittag auch Igor Matovič, der Ministerpräsident. Dies sei ein trauriger Tag für die Slowakei. Ich denke, die Menschen haben anhand der bekannten Beweise ein Gefühl, das nicht weit von der Wahrheit entfernt ist. Ich verlasse mich auf das Urteil des Berufungsgerichts und hoffe, dass das dann im Sinne der Gerechtigkeit ausfallen wird. Das Urteil hinnehmen, kühlen Kopf bewahren und auf das oberste Gericht hoffen, das ist auch die Haltung der Bürgerbewegung für eine anständige Slowakei. Sie hat dazu aufgerufen, heute Abend Kerzen in die Fenster zu stellen, zum Gedenken an Jan und Martina. Neue Demonstrationen soll es vorerst nicht geben.
Der Bericht von Peter Lange, zurück ins Inland. Am Wochenende durchbrach eine Gruppe von Demonstranten am Rande der Proteste gegen Corona-Maßnahmen die Absperrungen zum Bundestag. Kurzzeitig drängte sich die Menge am Eingang. Einige, mutmaßlich Rechtsextreme, schwenkten Reichsflaggen. Heute beriet der Ältestenrat des Bundestages darüber, ob der Schutz des Reichstagsgebäudes verstärkt werden muss. Sebastian Engelbrecht zum Resultat.
Man will erst einmal die Lage analysieren und dann reagieren, so das Zwischenergebnis, das einige Mitglieder des Ältestenrates des Bundestags erkennen ließen. Vizepräsident Thomas Oppermann erklärte, worauf sich das Gremium nicht geeinigt hat.
Ich bin erleichtert, dass niemand den Bundestag abschotten will, ihn abriegeln, verbarrikadieren oder zu einer Polizeikaserne machen will. Das wäre auch die falsche Konsequenz. Unser Parlament wird ein offenes Parlament bleiben. Gleichwohl gibt es große Einigkeit, dass sich die schlimmen Bilder vom Wochenende nicht wiederholen dürfen.
Zunächst will sich der Ältestenrat von den zuständigen Landes- und Bundesbehörden berichten lassen, wie es überhaupt zu den Bildern vom vergangenen Samstag kommen konnte. 300 bis 400 Demonstranten überrennen die Absperrgitter und drohen mit schwarz-weiß-roten Reichsfahnen in den Händen, das Reichstagsgebäude zu erstürmen. Was hat die Polizei bei der Planung ihres Einsatzes möglicherweise versäumt? Hat die Koordination zwischen Polizei und Bundestagspolizei nicht funktioniert? Marco Buschmann von der FDP-Fraktion, Mitglied des Ältestenrats, legt Wert darauf,
dass auch die Verfassungsschutzbehörden und das Bundesinnenministerium klarmachen, welche Erkenntnisse sie im Vorfeld der Veranstaltung hatten. Denn es gibt Hinweise darauf, dass das keine spontane Aktion war, sondern dass die Aktion vorbereitet worden ist. Und dann möchten wir wissen, welche Konsequenzen herausgezogen worden sind. Sollte es der Fall sein, dass die zuständigen Behörden hier entweder die Gefahr nicht erkannt haben, falsch eingeschätzt haben, muss man daraus Konsequenzen ziehen.
Auch der Bundestagsinnenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium, zuständig für die Geheimdienste, sollen sich mit den Ereignissen vom 29. August befassen. Nicht zu vergessen die Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen. Auf einen Beschluss zur strengeren Handhabung der Bannmeile verzichtete der Ältestenrat. Und auch über einen Sicherheitsgraben gegen terroristische Angriffe ist noch nicht endgültig entschieden, wie der SPD-Abgeordnete Carsten Schneider berichtet.
Wenn ein LKW drauf zufahren würde, was möglich ist, auf die Treppen, um das abzusichern und nicht von Demonstranten, das ist in der Baukommission des Bundestages quasi schon entschieden. Wir ziehen es jetzt vor in den Ältestenrat, um dort zügig zu einer Entscheidung zu kommen.
Da kam einiges auf Wiedervorlage im Ältestenrat. Einer der Hauptverantwortlichen für den Polizeieinsatz am Samstag im Regierungsviertel rechtfertigte sich heute im Berliner Abgeordnetenhaus. Innensenator Andreas Geisel gestand ein:
Das ist nicht gut gelaufen, das dürfen wir nicht mehr zulassen. Aber 40 Reichsflaggen bringen die Demokratie nicht zum Wanken. Erst drei, dann ganz viele Polizistinnen und Polizisten haben sich der Menge in den Weg gestellt und sie ganz schnell zurückgedrängt. Sie haben gezeigt, dass unser Rechtsstaat funktioniert, dass unsere Polizei unsere Symbole der Demokratie schützt. Das muss die Lehre vom Wochenende sein. Mir ist es eine Lehre.
Eine der Lehren, die der Ältestenrat des Bundestags heute auch zog, man werde das ohnehin in Arbeit befindliche Sicherheitskonzept für das Reichstagsgebäude überarbeiten, so Michael Grosse-Brömer von der CDU-CSU-Fraktion.
Die Bertelsmann-Stiftung hat den Zwischenstand einer seit 5 Jahren laufenden Langzeitstudie vorgelegt. Sie untersucht, inwieweit in Deutschland populistisches Gedankengut verbreitet ist. Zu diesem schillernden Begriff Populismus existieren verschiedene Definitionen. Die Bertelsmann-Stiftung begreift ihn als politische Einstellung, die tendenziell Pluralismus ablehnt, dem sogenannten Establishment skeptisch gegenübersteht und von einer Volkshomogenität ausgeht. Volker Fintermer hat sich die Studie, die Robert Fehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung vorstellte, angeschaut.
Nach den Befragungen von mehr als 10.000 Bundesbürgern, die zuletzt im vergangenen Juni durchgeführt wurden, sind aktuell noch etwa 2 von 10 Wahlberechtigten in Deutschland, exakt 20,9%, populistisch eingestellt. Das sind über ein Drittel weniger als noch im November 2018. Die Studie spricht tatsächlich von einer echten Trendwende im bundesweiten Meinungsklima und dass Populisten in Deutschland wieder in die Defensive geraten seien. Dabei setzte die Trendwende der Studie zufolge bereits im vergangenen Jahr ein. Die Corona-Krise hat diese Entwicklungen nochmals verstärkt, aber nicht ausgelöst, betont Fehrkamp.
Die Corona-Krise hat nochmal klargemacht, dass sachliche Problemlösungen besser sind als Populismus. Niemand möchte in Deutschland derzeit so regiert werden wie Amerika von Donald Trump. Aber ursächlich liegt die Trendumkehr im Jahr 2019, also deutlich vor Ausbruch der Corona-Krise.
Und ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die etablierten Parteien und da vor allem die Regierungsfraktionen zu nüchterner und praktischer Sachpolitik zurückgekehrt sind und die ideologischen Verbalschlachten im Gefolge der Flüchtlingskrise, die für einen heftigen und umfassenden Grundsatzstreit im Land gesorgt hatten, beendet haben. Zumal dieser Streit sich zwischenzeitlich auch an den Wahlurnen negativ bemerkbar gemacht hatte.
Die Parteien sind dafür abgestraft worden vom Wähler und haben ihre Lektion gelernt, sodass diese Trendumkehr ein Erfolg der Zivilgesellschaft in Deutschland ist. Also die Parteien haben da stärker auf die Signale aus der Wählerschaft gehört als umgekehrt.
Zugleich stellen die Forscher aufgrund dieser Entwicklungen eine weitere Radikalisierung bei den populistischen Parteien, besonders der AfD, fest. Während die allgemeine Zustimmung zu den Rechtspopulisten in der Bevölkerung und auch die Umfragewerte sinken, verfestigt sich auf der anderen Seite in der Partei und deren unmittelbaren Umfeld ein stabiler, radikaler Kern, sagt der Extremismusforscher Andreas Zick gegenüber dem WDR. Und da gebe es nach wie vor auch ein hohes Mobilisierungspotenzial.
Der Rechtspopulismus, auch auf der Straße, zum Beispiel auf Protestierende, bei den sogenannten Hygienedemos, bei den Corona-Leugnern, bewegt sich auf die rechtsextremen Spektren zu. Der Nationalchauvinismus, wir sprechen für das Volk und wir haben die Vorstellung, dass wir so ein homogenes, reines, nationales Volk haben. Diese Einstellungen haben sich nochmal deutlicher verstärkt.
Fast 9 von 10 AfD-Wählern, exakt 87%, vertreten der Studie zufolge entweder sehr deutlich oder zumindest latent populistische und oder rechtsextreme Einstellungen. Von einer Entwarnung wollen die Forscher deshalb trotz des positiven Trends nicht sprechen. Das kommende Wahljahr werde da der nächste wichtige Meilenstein sein.
Volker Fintammer. Die Bundestagsabgeordneten in Berlin bereiten sich auf die neue Tagungsperiode vor. Und zwar mit Klausuren der Fraktionen. Heute meldeten sich die Grünen, die FDP und die CSU mit ihren Kernthemen zu Wort. Die Spannweite reicht von Forderungen nach mehr Klimaschutz bei den Grünen bis hin zu Autokaufprämien bei der CSU. Johannes Kuhn mit dem Überblick und den Mahnungen eines Gastes aus Bayern.
Ein Jahr noch bis zur Bundestagswahl. CSU-Chef Markus Söder zu Gast bei der CSU-Landesgruppe warnt die Große Koalition davor, jetzt Auflösungserscheinungen zu zeigen.
Die Bundesregierung darf kein Ort sein, der eine Art Projektionsfläche von Wahlkampf ist, sondern muss in all diesen, was Parteien natürlich tun müssen, in Vorbereitung dafür, muss der zentrale Ort sein, der Entscheidungshandlungsfähigkeit und auch der ein Stück weit sogar der Neutralität, weil wir brauchen jetzt keinen einjährigen Wahlkampf.
Kein einjähriger Wahlkampf also, dafür aber legt die CSU eine alte Forderung erneut auf den Tisch. Eine Kaufprämie nicht nur für Elektroautos, sondern auch für Verbrenner mit niedrigem CO2-Ausstoß. Die Autobranche, aber auch Zulieferer seien von Corona-Krise und Strukturwandel hart getroffen. Das Autoland Bayern will die Autokoalition auf Länderebene dafür erweitern.
Es wird nicht nur Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern sein. Wir wollen auch andere Länder, die sehr stark von den Zulieferern betroffen sind. Denn dort geht es am ersten los, dass entsprechend gespart wird und Arbeitsplätze wegfallen.
In den Verhandlungen über das Konjunkturpaket hatte die SPD-Spitze die Verbrennerkaufprämie verhindert. Doch auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bekanntermaßen skeptisch. Nur wenige Stunden später moderiert sie das Thema dezent ab.
Ich persönlich glaube, dass unser Konjunkturprogramm jetzt rund ist, dass wir da auch Förderungen für die Automobilindustrie drin haben, insbesondere auch durch die Mehrwertsteuersenkung natürlich.
Die SPD wiederum zeigt sich verwundert. Am Mittwoch noch habe sich die Spitze der Unionsfraktion auf ihrer Klausur für die Elektromobilität gefeiert. Nun tauche plötzlich die CSU mit der Verbrennerforderung auf, so SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.
Also mir wäre sehr daran gelegen, wenn die Union mal einen klaren Kompass hat und dann werden wir darauf auch antworten.
Auch die SPD-Fraktion, deren Klausur noch bis Freitag geht, will die Automobilbranche stützen. Sie bringt einen Autopakt nach Vorbild der Kohlehilfen ins Spiel, konkret regionale Strukturhilfen und Beteiligungsfonds für Zulieferer. Strukturhilfen halten auch die Grünen für sinnvoll, allerdings für die Kommunen. Sie fordern 500 Millionen Euro, um mit neuen Ideen gegen die Verödung der Innenstädte vorzugehen. Denn die Corona-Krise habe das Ladensterben verschärft.
Wir werden ja häufig gefragt, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt Regierung wären? Ja, wenn wir jetzt Regierung wären, dann würden wir ganz klar sagen, es muss einen Innenstadtgipfel geben im Kanzleramt.
So die Co-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt zum Abschluss der Fraktionsklausur. Es sind eben doch bereits Schwerpunkte für das Wahljahr 2021 zu erkennen, auch bei der FDP-Fraktion. Sie will die Bildung zum deutschen Mondfahrtprojekt machen. Mehr Digitalisierung, größere Unabhängigkeit einzelner Schulen, einheitliche Qualitätsstandards für Kindergärten. Zudem wollen die Liberalen einen Paradigmenwechsel im Bildungsföderalismus. Aus dem Kooperationsverbot von Bund und Ländern soll ein Kooperationsgebot werden. Die Linke will auf ihrer Fraktionsklausur unterdessen eine Stärkung der sozialen Absicherung beschließen. Bis Freitag stehen auch Details zu einer einmaligen Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre auf der Tagesordnung. Die Abgabe soll der Bewältigung der Corona-Folgekosten dienen.
Johannes Kuhn aus Berlin. Am frühen Nachmittag erreichten uns Meldungen, die nach jetzigem Kenntnisstand auf ein schweres Verbrechen, aber auch auf eine große menschliche Tragödie hindeuten. In Solingen wurden 5 Kinder tot aufgefunden. Die Polizei hielt sich mit Einzelheiten lange zurück. Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper trägt zusammen, was mittlerweile bekannt ist.
Die Leichen der 5 Kinder wurden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Solinger Stadtteil Hasseldelle entdeckt. Die Großmutter, die in Mönchengladbach lebt, soll, so hieß es aus Sicherheitskreisen, die Polizei alarmiert haben. Vor dem Haus waren am Nachmittag zahlreiche Polizei- und Rettungswagen zu sehen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, CDU, teilte erste Erkenntnisse mit.
Danach wurden in einer Wohnung in Solingen 5 tote Kinder im Alter von 8, von 6, von 3, von 2 und 1 Jahr gefunden.
Es soll sich, so die Polizei, um 3 Mädchen und 2 Jungen handeln.
Und tatverdächtig ist eine 27-jährige Frau. Und diese Frau ist heute um 14.13 Uhr in Düsseldorf vor einen Zug gesprungen, wurde dabei schwer verletzt.
Laut einem Feuerwehrsprecher wurde die Frau zwischen zwei Gleisbetten geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Düsseldorf liegt rund 35 Kilometer von Solingen entfernt. Noch einmal Innenminister Reul.
Und in Begleitung dieser 27-jährigen Frau befand sich ein sechstes Kind, nämlich der 11-jährige Sohn der 27-Jährigen. Und dieses 11-jährige Kind ist zum Glück wohlauf.
Das Kind wurde bei Familienangehörigen untergebracht. Die tatverdächtige Mutter müsse nun befragt werden, so Polizeisprecher Stefan Weyand in Solingen.
Im Moment wird sie im Krankenhaus behandelt und wir werden sie natürlich befragen müssen, was der Hintergrund für diese Tat gewesen sein soll.
Noch sei sie aber nicht vernehmungsfähig, so Weyand. Man gehe aber von einem Gewaltverbrechen aus.
Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Moritz Küpper berichtete zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Noch ein Hinweis auf unsere Kommentare. Der Fall Nawalny wird uns ein weiteres Mal beschäftigen. Das Ganze ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. An dieser Stelle dankt für Ihr Interesse. Silvia Engels, Ihnen einen angenehmen Abend.